Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder per Livestream auf der Internetseite www.fsk-hh.org. Wie immer in bester Verfassung, in bester Stimmung und mit Gästen.
Ja, und zwar sprechen wir heute im Anschluss an die April-Sendung, so steht es auf jeden Fall in unserem Ankündigungstext, ist fast eine kleine Themenreihe, wie wir festgestellt haben, sprechen wir heute mit dem Herausgeber Vojin Saša Vukadinović und dem Autoren Ahmet Shervan über das 2018 im Körverlag erschienene Buch »Freiheit ist keine Metapher. Antisemitismus, Migration, Rassismus«, Religionskritik. Und
genau, bevor wir loslegen, vielleicht einen kurzen Technikcheck. Genau, wir bitten alle Studiogäste, die Kopfhörer aufzusetzen, weil wir einen Telefon-Mitmoderator haben, der einmal kurz Hallo sagt vielleicht.
Guten Abend.
Schön, wir können dich hören aus den sonnigen Gefilden. Genau, mein Name ist Matt. Das andere Moderationsteam kann ja auch einmal kurz Hallo sagen.
Ich bin Schnecke.
Ich bin Pitt und genau, ich freue mich sehr, dass ihr beiden den Weg heute Abend in unser Studio gefunden habt und mit uns ein bisschen über den Sammelband diskutieren möchtet. Womit wir auch direkt im Thema wären, möchtet ihr euch beiden kurz vorstellen, wer ihr so seid, was ihr so macht und vielleicht auch, was euch zu diesem Band Freiheit ist keine Metapher gebracht hat?
Ich heiße Vojin Saša Vukadinović, ich bin Historiker und Herausgeber des Sammelbandes.
Mein Name ist Ahmet Shervan.
Genau, du bist Autor.
Ich bin Autor.
Genau, vielleicht mögt ihr ein bisschen lauter reden zukünftig, weil ihr seid ein bisschen leise. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid und das kürzlich erschienene Buch vorstellt. Ja, vielleicht können wir vielleicht einfach, glaube ich, der Titel ist ein ganz schöner Diskussionseinstieg. Genau, das Buch heißt ja Freiheit ist keine Metapher. Warum hast du wahrscheinlich, Sascha, den Titel ausgesucht? Wie kam es dazu?
Tatsächlich hat dieses Buch einen Vorlauf von etwa 10 Jahren. Eine Autorin, Fatih Nagibzadeh, hatte unter diesem Titel bereits 2009 einen Beitrag veröffentlicht in der Jungle World. Also die Formulierung Freiheit ist keine Metapher fällt darin gegen Ende. Sie ist aus einem Satz herausgenommen, das heißt, der Titel wirkt vielleicht erstmal etwas kryptisch oder emblematisch, aber ich fand das eigentlich ganz reizvoll, damit es nicht gleich unmittelbar klar ist, was die Pointe ist. Und das eben tatsächlich nochmal darauf hinweist, dass eine Debatte, die nicht geführt worden ist, sondern eigentlich eher verstreut, also es gab verstreute Argumente über Hochschulen und politische Szenen und Milieus in diversen Städten hinweg, die aber nie zusammengeführt worden sind in einem Sammelband, dass das jetzt einfach mal nach 10 Jahren passierte. Das war eigentlich die Idee des Titels.
Magst du noch mal ein bisschen genau auf die Debatte eingehen, die deiner Meinung nach nicht geführt wurde? Also warum ist da der Begriff der Freiheit so relevant?
Ja, Freiheit ist ja jetzt beispielsweise im Kontext der Gender Studies, in denen ich ja lange tätig war, ein ziemlich unterbestimmter Begriff. Also es ist keine Analysegröße, mit der gearbeitet wird oder über die in relevantem Maße diskutiert würde. Und ich fand das eigentlich erstmal wirklich optisch gut, das nochmal plakativ deutlich zu machen, dass es hier um etwas geht, was also sich, glaube ich, auch schon auf den ersten Blick wirklich abhebt von dem, was es bislang zu den Themen Migration und Rassismus und so weiter zu lesen gegeben hat. Das vielleicht noch dazu. Und die Debatten im Konkreten, um die es geht, also es ist ja erstmal eine Bestandsaufnahme von, wie gesagt, vielen verschiedenen also sagen wir mal, einer Diskussion, die nicht geführt worden ist, deshalb nicht geführt worden ist, weil sie beispielsweise in den Hochschulen nie zustande gekommen ist. Also was ich gerade erwähnt habe, dass ich lange in den Gender Studies tätig war, Da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, über das Herausgeben dieses Sammelbandes hinausgehend, dass ich zum Beispiel sehr große Probleme hatte über Fragen, die Kulturrelativismus betreffen, mit Leuten zu diskutieren, die an Hochschulen tätig waren. Ja, also die Annahme, dass bestimmte politische Phänomene zu sogenannten Kulturen oder denen zugeschrieben werden, die ist so weit verbreitet gewesen, dass ich also wirklich zwischendurch mal dachte, das ist eigentlich beängstigend. Und ich hatte aber immer, wenn ich versucht habe, akademische Diskussionen auf Tagungen, in Seminaren und so weiter dazu anzustoßen, hatte ich den Eindruck, dass da bewegt sich nichts. Ja, und deshalb hatte ich dann irgendwann beschlossen, okay, ich mache jetzt einfach diesen Sammelband und führe die Diskussion an einem anderen Ort.
Was mich vielleicht auch schon direkt auf eine nächste Frage oder die immer noch im Kontext von das Buch umschreiben leitet, wer ist die Zielgruppe dieses Buches? Also bedeutet das in dem Sinne auch eine eher akademische Zielgruppe? Ist das der, klingt, als wäre das der Hintergrund oder genau?
Also es ist bestimmt eine Zielgruppe, aber nicht die. Also ich hatte das dann wirklich offen gehalten, weil ich keine jargonisierte Debatte oder zu spezialisierte Auseinandersetzung führen wollte mit einem zugeschnitten, also mit einem Milieu, für das dann ein Sammelband zugeschnitten würde. Und sind da jetzt sehr unterschiedliche Beiträge da drin. Also manche sind wissenschaftlich, manche sind eher politisch, andere sind autobiografisch. Und es war mir wichtig, also diese drei Ebenen alle gleichermaßen vertreten zu haben.
Ja, ich glaube, Karate hatte in unserer Vorbesprechung auch noch einen Kommentar dazu, glaube ich, oder?
Ich wollte nur nochmal auf diesen Titel zurückkommen, weil der, du hast es ja schon angedeutet, dass der Satz, in dem der, in dem dieser Ausschnitt sozusagen fällt, der eigentlich eine sehr andere Sprache hat als jetzt letzten Endes der Titel. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen, weil ich glaube, dass der Satz in dem Original oder in dem Artikel, auf den ihr euch bezieht, ein bisschen anders lautet und quasi eine sehr andere Konnotation kriegt als jetzt der Titel.
Also eine sehr andere würde ich nicht sagen, vielleicht ein bisschen eine andere Wendung, weil der Satz würde vollständig lauten oder semi-vollständig, dass der Flug der Freiheit keine Metapher ist. Aber ich finde, wenn man das so herauszieht und dem nochmal eine andere Bedeutung gibt, ist es eigentlich eine ziemlich gute Wendung. Und was die Leserin, der Leser damit macht, bleibt allen selbst überlassen.
Ja, also ich muss für mich sagen, dass mich der Titel so doll verunsichert hat, dass ich trotz meines Germanistikstudiums auf einmal das Gefühl hatte, vielleicht habe ich einfach vergessen, was Metapher bedeutet. Und tatsächlich nochmal gucken wollte, was bedeutet eigentlich Metapher. Weiß ich nicht, ob das jetzt als Punkt für den Titel gilt, aber auf jeden Fall erklärt sich der mir auch nicht aus dem Buch. Also für mich bleibt der leer. Also für mich ist der Titel Freiheit ist keine Metapher, eine Metapher. Oh, Meta. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber bei mir ist das ungefähr so. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, also wofür steht dieser Titel? Und bin da selbst quasi ein metaphoröses, metaphysisches Denken dann reingeraten.
Was ja kein schlechter Effekt wäre, oder?
Ja, kommt darauf an, was halt das so, was das auslösen soll. Ich glaube, gerade mit dem, wenn man mit einem Begriff wie Freiheit so rumspringt und im Buch ja sehr viel auch eine Kritik von Verständnis von Freiheit angegriffen wird, finde ich es dann doch eher schwierig, dann so eine Art reißerischen Titel zu haben, der sich aber nicht erfüllt für mich.
Aber was meinst du mit nicht erfüllt?
Naja, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sich mit dem Titel auseinandergesetzt wird. Ich hatte das Gefühl, es ist einfach ein Titel, weil es ein geiler Titel ist. So, also ganz konkret, das war mein Gefühl. Genau.
Und findest du das verwerflich?
Ja, wie man es nimmt, ne? Also kommt halt darauf an, was das Ziel davon ist, sowas zu machen. Und wenn du damit ansprechen willst, deswegen habe ich auch nochmal konkret nach der Zielgruppe gefragt. Also geht es einfach um eine Provokation mit dem Titel?
Mitunter bestimmt, ja. Hm.
Und was wäre Freiheit, wenn es keine Metapher wäre?
Das ist eine Denkaufgabe, die ist wirklich allen Lesenden selbst überlassen. Also das ist jetzt nicht meine Aufgabe, nee, also, das als Herausgeber zu beantworten.
Nee, aber quasi das Buch gibt ja mit dem Titel eigentlich den Hinweis darauf, dass es eine Antwort auf diese Frage gibt. Genau. Gerade deswegen, glaube ich, müsste die Frage an dich gestellt werden als Herausgeber.
Ja, also ich würde antworten, dass sie ja erstmal ein Einwand in sich selber ist, nämlich gegenüber einem Milieu, das der Vorstellung einer sogenannten symbolischen Ordnung anhängt, die also fast schon kulturalistische oder sehr häufig überaus kulturalistische, auf sehr kulturalistischen Prämissen gründet. Und wenn das dort Provokationen auslöst, wäre ich eigentlich schon glücklich.
Was ist eine symbolische Ordnung?
Das ist eine Formulierung, die vielleicht jetzt nicht mehr die aktuellste ist in manchen Gender Studies-Debatten, aber sehr lange sehr prägnant verwendet worden ist, um beispielsweise zu erklären, welche unbewusste Funktion Metaphern haben auf Individuen, ja, was das mit ihrer Fantasie, aber auch mit ihrer politischen Vorstellungswelt macht.
Ja, unser Mitmoderator ist auswärts mit Hundegebell zu hören, was eigentlich ja ganz schön ist, dass wir uns wie am Strand fühlen, zumindest in so einer so einer sonnigen Stadt.
In die Freiheit und in die Metapher.
Das Bellen des Hundes ist, glaube ich, die Schande des Tierreichs, heißt das bei Deleuze.
Genau, ich bin auch nochmal interessiert, quasi, also eigentlich können wir, glaube ich, ja ein bisschen so zwei Sachen besprechen. Einmal genau, also nochmal die Kritik der symbolischen Ordnung und gegen wen sich das richtet. Und dann hat ja Ahmed nochmal quasi eigentlich vielleicht einen anderen Zugang zu dem Thema. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, dass ihr beide heute hier seid. Genau, weil du, Sascha, ja quasi eher die Diskussion, die akademische Diskussion vielleicht in dieser Hinsicht suchst. Und Ahmed, quasi nochmal ein Text, du ja geschrieben hast, der mehr so aus der Ich-Perspektive vielleicht ist.
Ja.
Und vielleicht kleiner Spoiler, den wir nachher auch noch einlesen lassen. Ja. Vielleicht magst du nochmal sagen, also was ist für dich vielleicht die Zielgruppe? Also an wen, oder falls du das hast, oder also an wen richtet sich dein Text?
An Leuten, die aus dem muslimischen Kontext kommen und auch ähnliche Probleme haben und immer, die auch noch in Europa unsichtbar sind und immer in ständigen Angst leben, Angst davor, dass sie bedroht werden von anderer Muslimen. Ich erlebe das nicht nur mit Muslimen und Muslimen, sondern auch einige deutsche Freunde. Ich muss mir das immer anhören, dass ich provoziere, und wenn ich endlich damit aufhöre, die Leute erkennen das nicht. Für jemanden, der in diesem Gesellschaft ist und aufgewachsen ist, erlebt nicht viel Problem, wenn man nicht mehr glaubt. Aber im Islam ist das ganz anders. Ich dachte, ich werde in Deutschland sicher sein, aber das erlebe ich leider bis heute, dass Leute mich bedrohen, weil das nicht in ihrer Weltbild passt, was ich sage. Ich habe in dem Text ein bisschen über meinen Alltag in Flensburg geschrieben. Rassismus, von beiden Seiten, also
ach so, das war kein Also, mit dem du weiterfahren willst. Ich dachte, das wäre so eine Denkpause.
Nein.
das ist auch nicht schlimm, weil Denkpausen sind hier durchaus erlaubt. Also ja, wir müssen nicht 2 Stunden am Stück ohne Punkt und Komma reden. Man darf durchaus auch mal zögern und nochmal nachdenken.
Die Argumente im Spiegel betrachten. Was ist einfach nur so ein interner Gag bei uns. Was mich jetzt... Genau, weil das... Genau, das ist, glaube ich, das Schwierige, vielleicht ein bisschen die beiden Ansätze oder quasi Zugänge von euch zusammen zu diskutieren. Ne? Deswegen frage ich mich, wie wir, ohne dass quasi wir nur die ganze Zeit mit einem von euch beiden reden, quasi ein bisschen weitermachen können. Mhm. Weil ich glaube, die Fragen sind vielleicht auch ein bisschen andere und die Kommentare wären vielleicht ein Stück weit andere, ob ich jetzt quasi zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, genau, oder habt ihr da vielleicht eine Lösung für uns?
Aber ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist, denn wir sind ja beide in einem Band. Also
wollte ich gerade sagen.
Eine thematische Klammer.
Ja, okay. Ja, genau, aber vielleicht kann man, also möchtest du, Schnecke? Ich würde mich jetzt auch nicht sofort in die Bresche werfen, aber wir haben, glaube ich, schon so bei dem, was wir so gelesen haben, wie wir das diskutiert haben, schon das Gefühl gehabt, dass so zwischen dem, was ihr teilweise kritisiert in euren Texten, so gerade was irgendwie so sich im akademischen Bereich der Gender Studies, Queer Theory etc. abspielt, genau, dass das so ein, also dass ihr da teilweise irgendwie so kritisiert, dass so sehr, sehr, sehr stark subjektiviert und differenziert wird, glaube ich.
Differenzialistisch.
Genau, differenzialistisch. Ich habe und das eigentlich finde ich so den Text, Ahmed, den du dem Band beigesteuert hast, dass der so von der Sprache und der Art und Weise, wie der arbeitet, schon so einer Perspektive, wie sie manche Leute in der Queer Theory einnehmen, nahe kommt. Also es ist halt auch schon darum geht, so, also wir werden ihn ja später noch lesen, ne? Kleiner Spoiler, Autorenlesung. Also ich finde, der hat mir sehr gut gefallen, der Text so, und ich fand, der liest sich halt eher wie so eine Glosse oder ein Blogbeitrag, so sehr aus deiner Perspektive geschildert, als betroffene Person von verschiedenen irgendwie, ja, Formen der Herrschaft und Unterdrückung, die halt so in der deutschen Gesellschaft so durchgehen. Genau. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen, vielleicht will Schnecke das nochmal ausdifferenzieren. Genau.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch, nee, ich wollte nur sagen, also einfach auch, um das nochmal klarzustellen, ich glaube, daher kommt für uns das Problem, dass wir nicht genau wissen, wie wir das jetzt zusammen diskutieren wollen, weil wir da eigentlich einen immanenten Widerspruch erkennen. Also was auch sehr spannend ist, ne? Also aus meiner Perspektive arbeitet der Text zum Beispiel, den du geschrieben hast, konkret gegen das, was in der Einleitung steht. Und also weil es halt eben auch mit einem Subjektbegriff und mit einer subjektiven Perspektive arbeitet, die aber sonst tendenziell eher abgewertet wird.
Abgewertet? Woran machst du das fest?
Ich kann das jetzt mal versuchen festzumachen, aber das ist einfach so das Gefühl, was da hochkommt.
Ich meine, es sind ja mehrere autobiografische Beiträge und nicht nur der von Ahmed.
Genau, das ist einfach der, den ich konkret gelesen habe und von jetzt der Sprachlichkeit her. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, während ich noch konkrete Textbeispiele suche, wie du zu diesem Widerspruch siehst oder wie dazu steht oder ob ihr den auch seht oder gar nicht.
Also ich sehe den Widerspruch erstmal nicht, weil ich mich sehr gefreut hatte über Ahmeds Beitrag, der wirklich trotz allem erlebtem Leid dieses Leid nicht, also subjektivistisch auslegt in dem Sinne, dass er wirklich das Leiden an der Welt vor sich herträgt. Und ich finde das einen bedeutsamen Unterschied beispielsweise zu vielem, was ich zu lesen bekomme, das in der Ich-Perspektive verfasst ist. Ja, also wo es ja wirklich immer gerade das, was unter dem Banner des Intersektionalismus gefasst wird, also mein Eindruck ist, dass es sehr häufig darum geht, sogenannte Differenzmarker vor sich herzutragen, und also wie eine Wunde, und dann daraus so einen gewissen Stolz zu entwickeln. Und bei Ahmed finde ich das überhaupt nicht. Also er hat enormen Humor, trotz allem, was er erlebt hat. Ja, er hat trotz dennoch eine politische Perspektive, lässt sich den Mut nicht nehmen. Das finde ich ziemlich auffällig und ich sehe jetzt wirklich den Widerspruch erstmal noch gar nicht.
Okay, dann wäre deine Kritik, die du da anbringst, oder wie ist das?
Oder vielleicht nochmal quasi von einer anderen Ecke formuliert, die viele Beiträge ja des Sammelbands richten sich gegen so Form von Identitätspolitik und Subjektivismus im Sinne von, dass aus der Ich-Perspektive heraus argumentiert wird. Genau, bei Ahmeds Beitrag ist ja quasi erstmal aus der Subjektperspektive quasi mit so einem Struggle wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bitte korrigiere mich, mit dem Struggle hier als, oder eigentlich quasi mit dem Identitätsstruggle in Deutschland zu sein, aus, mit Fluchthintergrund vielleicht? Und was für Probleme da, oder welche Ansprüche an dich gestellt werden, welche Probleme das mit sich bringen. Und das finde ich erstmal eine Perspektive, die ja auch gerade aus der Queer Theory oder so stark gemacht werden würde. Dass quasi die individuelle Betroffenheit oder die individuelle Menschsein oder Personsein in einer Gesellschaft des Rassismus, Antisemitismus etc. etc. thematisiert wird. Deswegen ist, glaube ich, so der Widerspruch, den Schnecke aufgemacht hat.
Mit dem Unterschied, dass in den von dir gerade benannten Phänomenen es ja tatsächlich eher darum geht, dann nochmal sowas wie große verantwortliche Strukturen auszumachen, die dann für die eigene Subjektivität verantwortlich gemacht werden. Und das sehe ich jetzt in Ahmeds Fall auch nicht.
Kannst du mir da ein Beispiel nennen, was du da genau meinst mit dieser Kritik?
Ja, also beispielsweise der Begriff der Heteronormativität, der lange sehr populär war in queer-theoretischen Kreisen, ist ja so ein sogenannter, also wie es in diesem Jargon heißt, gesellschaftlicher, also sowas wie ein etwas, von dem gesellschaftliche Marker ausgehen, die dann vielleicht sowas wie Entfremdung oder Entfremdungsgefühle produzieren und werden autobiografische Antworten darauf formuliert, haben sie sehr häufig, wie ich finde, also einen entsprechenden Tonfall. Also der.
Also meine Frage ist vielleicht genauer, ist das eine Stilkritik am Tonfall von Menschen, die Queer Theory schreiben, oder ist es eine Kritik daran, dass du sagen würdest, Heteronormativität gibt es nicht?
Ich würde erstmal den politischen Begriff der Heterosexualität natürlich vorziehen. Also es gibt sowohl eine analytische Kritik als auch eine Stilkritik. Aber also ich wüsste nicht, warum Ahmeds Beitrag jetzt unbedingt queer-theoretisch übersetzt werden müsste. Das leuchtet mir als Frage erstmal nicht ein.
Muss er nicht, aber für uns ist das quasi was passiert. Also dadurch, wie der eben geschrieben ist mit diesem Subjektivismus. Es geht ja ganz konkret darum, dass wir gesagt haben, es geht um diesen Subjektivismus und diese Haltung, die dem Text immanent ist, was für uns eine Haltung ist, die der Haltung, die quasi durch andere Texte im Buch kritisiert wird, sehr ähnelt, um da auch daran zu kommen, was eigentlich genau die Kritik an dieser Haltung ist. Ne? Also weil mir das nicht klar geworden ist, tatsächlich. Deswegen frage ich auch so intensiv nach.
Okay, vielleicht sagt Ahmed noch mal was über seine Motivation, diesen Text zu schreiben.
Ja, Sascha ist durch einen gemeinsamen Freund auf mich aufmerksam geworden und mich darum gebeten, was zu schreiben. Ich habe einfach wie sonst Blogbeiträge bei Jungle World einfach so Ähnliches geschrieben. Ich Titel der Text ist Mein nackter Hintern. Es geht um es geht um die Erlebnisse, was ich oft durchführen erleben werde. Zum sogenannten Flüchtlingsgesicht werde ich oft auch manchmal die Schwierigkeit, als ich nach Deutschland kam, das hat mir lange Zeit gebraucht, dass ich die Sprache gelernt habe und die Schwierigkeit, was ich anfangs erlebt habe und was ich noch auch erlebe.
Ja, lass dich nicht stressen von uns.
Ja, ja.
Genau. Also was mich jetzt eben noch interessieren würde, weil du das, Sascha, ja so gesagt hattest, dass du mit dieser Bezeichnung der Heteronormativität quasi, genau, es geht dir nicht um diese Stilfrage, wie quasi so Texte geschrieben sind von Queer-Theorie, sondern mehr so auch, wo das analytische Problem ist. Und ich vielleicht, das kann vielleicht nochmal ganz interessant sein, zu sagen, also was sind eigentlich deine theoretischen oder so weiter Probleme mit diesem Begriff Heteronormativität oder Diskurs, wäre ja dann eigentlich quasi noch der Überbegriff, vielleicht bei Butler. Genau, das könnte vielleicht auch nochmal so ein bisschen von einer anderen Seite.
Ach so, kurze inhaltliche Nachfrage, könnte man symbolische Ordnung mit Diskurs übersetzen? Ist es das?
Weil keine direkte Übersetzung, aber okay. Es kommt ja aus derselben Theorietradition und sind deshalb schon anverwandte Begriffe.
Okay.
Also was die Queer Theory anbelangt, ich bin ja ein Verfechter der These, dass das eigentlich vorbei ist. Ja, und dass der Versuch, eine Geschichte der Heterosexualität, die zu schreiben, aufgegeben worden ist im Zuge der letzten 20 Jahre aufgrund von mehreren Verschiebungen inhaltlicher Art, neuer theoretischer Interessen, was jetzt beispielsweise konkret, also wenn man sich die Geschichte der Queerbewegung anguckt, der Ende der 80er Jahre, Anfang der 1990er Jahre, sehr viel damit zu tun hatte, wie man diese sogenannte Koalitionenbildung vorantreibt, also was damals sehr akut war, die AIDS-Krise in den Vereinigten Staaten, die ja wirklich Anlass gab, nochmal politisch anders zu agieren. Also dass das als Gründungsmoment heute eigentlich fast schon unbekannt ist. Ich hänge da jetzt auch gar nicht dran an nostalgischen Gründen, sondern es ist einfach, also es heute bezeichnet Queer Theory etwas anderes. Ja. Und das hat eigentlich mit dem sexualitätskritischen Impetus, an dem es auch schon Ende der 80er Jahre, Anfang der 1990er Jahre theoretische Probleme gab. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Vergangenheit gegen die Gegenwart ausspielen möchte. Aber es ist trotz allem eine Verfallsgeschichte, von der ich denke, dass mit dem begrifflichen Instrumentarium in einer Zeit, in der alles mögliche als queer rubriziert wird, eigentlich gar keine gesellschaftspolitische, also weder eine Kritik möglich ist, auch sowas wie eine Bewegung. Ja, also weil wenn man ein Adjektiv verwendet, dass er heute für den Partyflyer genauso taugt wie für die akademische Konferenz, dann zweifle ich, glaube ich, an dem kritischen Gehalt. Das wäre so zusammengefasst meine Kritik daran.
Aber das ist ja erstmal eine Kritik an dem Wort. Oder? Das ist ja erstmal eine Kritik am Begriff queer. Oder geht es dir auch konkret um Menschen, die sich als queer identifizieren? Oder geht es dir auch konkret um Queer-Feminismus? Und was ist dein Problem da damit genau?
Also sind jetzt mehrere Probleme, die
genau.
du ansprichst.
Ja, aber genau, weil ich's gerade noch nicht so checke.
Ja, also für mich aus der Wissenschaft kommt, ist natürlich erstmal der wissenschaftspolitische Verfall das wesentliche Interesse. Ja. Also zu Queerfeminismus gibt es einen Beitrag im Sammelband, zu anderen Phänomenen, die dem zugehören, auch. Aber für mich ist es wirklich erstmal nachzuzeichnen, okay, was eigentlich in den Hochschulen passiert und davon ausgehend dann nochmal also die Probleme aufzurollen. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch und ich glaube auch nicht, dass ein Sammelband allein das erfüllen kann, wirklich länderübergreifende Phänomene also so zu kritisieren, dass es erstmal eine allgemeingültige Kritik ist. Also es muss ja erstmal auch, wie beispielsweise der Queerfeminismusbeitrag von Naida Pinto, muss ja erstmal ein Phänomen, das vielen als kritikwürdig gilt, aber bislang noch nicht in der Form kritisiert worden ist, muss ja auch erstmal allgemein beschrieben werden. Also in der Hinsicht ist der Sammelband so konzipiert, dass politische Debatten in Folge entstehen sollen und ist nichts, was jetzt eine Debatte abschließen soll.
Du hast vorhin gesagt, das ist bestimmt keine Grundlage für eine Bewegung. Wünschst du dir eine Bewegung?
Also ich mir schon.
Ja, ich mir nämlich auch.
Aber ich glaube, das finde ich nämlich interessant. Ich glaube, ich finde zwei Sachen interessant nochmal in deinem Beitrag, dass du sagst, es ist keine politische Bewegung im Sinne von einer linksradikalen Aufhebenbewegung möglich. Und dass du sagst, dass eigentlich Kritik nicht mehr möglich ist. Und um halt auch mal was vorzulegen, damit du nicht die ganze Zeit quasi ausgefragt wirst, ich glaube, dass das beides geht. Und vielleicht zum Ersten, genau, die Art der Kritik, die die Queer Theory macht und die ich cool finde, ist erstmal keine politökonomische. Das ist ein Problem, da können wir nochmal dazu kommen. Also es ist quasi nicht um Wert, Ökonomie, Kapitalismus geht. Es geht quasi um Patriarchat und Geschlechterverhältnis. Und inwiefern diese Form, und die werden da Diskurs genannt, wobei Diskurs ja da nicht nur das Symbolische ist, sondern auch symbolisch, aber auch einfach die Praktiken. Also wie jemand als Mann, jemand als Frau oder so weiter hervorgebracht wird in der Praxis. Also in dieser Wiederholung immer wieder blaue Klamotten zu tragen, anstatt rosa Klamotten zu tragen, Fußball zu spielen, anstatt mit Barbie-Puppen zu spielen und so weiter. Und dass das ja quasi kritisiert wird, diese Unterwerfung oder diese Zuschreibungsprozesse, dass man quasi Mann wird, dass man Frau wird, dass man Kind wird, dass man Vater wird. Und das ja quasi schon kritisiert wird als Unterwerfung. Dementsprechend würde ich sagen, dass es dann eigentlich eine ganz gute Kritik ist, weil, und das ist ja vielleicht das, was sie in dieser Queer Theory unterscheidet von vielen anderen vormals feministischen Positionen und weshalb ich oft widerspreche mit einigen Texten, weil die Queer Theory ist ja gerade keine Identitätstheorie. Also im Sinne von, es geht ja quasi darum, Identitäten aufzulockern. Und das finde ich eigentlich eine interessante Differenz zwischen die Theorie und wenn man Butler die ersten Bücher liest oder so, das ist eine quasi, sie schreibt gegen die Differenzfeministin an, dass die ja von einem Kollektivsubjekt Frau ausgehen und sie weiß gar nicht, was das sein soll und dass es auch so eine Zuschreibung wäre. Und an Frau sein eben eine bestimmte Praxis, ein bestimmtes Begehren, ein bestimmtes Aussehen und so weiter gebunden ist. Und das finde ich ist eigentlich ein guter Punkt, den die Queer Theory macht und sagt, diese Identitäten, sei es Frau, sei es Mann, sind erstmal quasi Herrschaft und müssen als solche kritisiert werden. Ich weiß nicht, ob ich dann noch auf die Bewegung eingehe. Ich weiß nicht, soll ich beides sagen?
Ich finde es gerade schön.
Warum damit eine Bewegung möglich ist, also eine politische eine revolutionäre Bewegung, ist nicht im Sinne von Revolution, im Sinne von, dass der Kapitalismus verschwindet und wir eine kommunistische Gesellschaft haben. Ja. Aber die Politik, die da mit der Zerstörung oder der Auflösung fester Identitäten einhergeht, ist ja so eine, ich kann mich jeden Tag neu erfinden. Ich stehe auf als Matt mit Rock und ich gehe ins Bett mit Matt in Latzhose und zwischendurch ziehe ich mir nochmal die Hosen an und habe nochmal das Begehren. Also quasi so eine totale Fluidität von Identität, von Begehren, von Aussehen. Whatever. Das ist
du kannst auch drei verschiedene Namen haben.
Ich kann
also wollte ich nur sagen, du musst nicht immer Matt heißen.
Stimmt, ich könnte auch Charlie heißen zum Beispiel. Oder Jacques Lacan, der sich ja mit diesem Spiegelstadium auseinandersetzt. aber ich glaube, das ist, glaube ich, was ich stark machen würde und was ich finde, was nicht genug berücksichtigt wird. Und die Bewegung, und ja, das ist vielleicht mein letzter Punkt, ich monologisiere viel zu lang, ist keine Bewegung Kollektiv-Subjekt-Frau, sondern quasi die Bewegung aller Differenzen zusammen gegen das Patriarchat beispielsweise. Das ist quasi schon, na klar, diese Differenz, aber die Differenz führt für mich nicht automatisch dazu, dass keine Bündnisse oder Allianzen mehr möglich sind, sondern man anerkennen muss, dass es Unterschiede gibt, trotz dem gemeinsamen Ziel. Also vielleicht.
Okay, also was du zusammengefasst hast, meint ja tatsächlich das, was ich versucht habe zusammenzufassen, nämlich ein Gründungsmoment der Queer Theory Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre, ja, zu sagen, gut, also wir schauen jetzt einfach mal auf diese sexuellen Begrifflichkeiten, und geben dem vielleicht nochmal eine neue Wendung. Aber das, was du jetzt vorgetragen hast, ja, die Kritik an Geschlechterrollen, ist viel älter. Ja? Also du findest sie in der feministischen Bewegung genauso wie in der Schwulenbewegung der 1970er Jahre. Und zwar in sehr scharfer Form, ja, politisch überaus nuanciert ausgearbeitet. Also das ist nichts, was jetzt ein Alleinstellungsmerkmal der Queer Theory wäre. Und zu sagen, also meine Kritik daran ist ja jetzt, zu dem Punkt sind wir noch nicht gekommen, was ich mit dem inhaltlichen Shift meinte, der sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. Ja, also das war treffend zusammengefasst, was Anfang der 1990er auch in diesem von dir erwähnten Theoriestandardwerk, das du paraphrasiert hast, drinsteht. Ja, zu sagen, okay, es gibt jetzt eine Kritik an einem bestimmten politischen Phänomen, das also als Grundlage gedient hat oder sinnstiftend war für eine politische Bewegung. Aber das ist es ja heute nicht mehr. Also Queer Theory ist ja heute mit der mit dem Wiederaufleben von Kollektividentitäten befasst. Ja, also es gibt auf einmal eine muslimische Kollektividentität, die der Queer Theory schützenswert erscheint und gegen die Ahmed ja anschreibt, weil er keine Lust darauf hat, dem eingemeindet zu werden. Ja, und das ist natürlich eine sehr bedeutsame Verschiebung für ein politisches Projekt, das ja noch immer die Reputation hat, identitätskritisch zu sein, tatsächlich aber sich ganz anders gebiert.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dann frage ich aber, und das möchte ich zurückfragen, wie kann das sein? Also wie kann eine anti-identitäre Theorie und Politikrichtung, da wo es die ganze Zeit um Auflösung genau dieser Dinge geht, auf einmal das affirmieren und festschreiben? Und das verstehe ich nicht. Und das ist, glaube ich, was ich euch alle fragen möchte, genau, weil, und das ist, finde ich, was in diesem Band nicht klar genug wird, dass es da eine Differenz gibt zwischen der Theorie der 90er Jahre und bestimmter Politiken gegenwärtig. Und mir wird nicht klar, und das, ich hoffe, wenn du mir bitte einen Beitrag nennen kannst, wo das, ich will wissen, warum das so ist. Also ich möchte wirklich gerne wissen, warum Leute, die diese Bücher lesen,
welche Bücher?
Gender Travel und Körper von Gewicht, die quasi beispielsweise nur quasi so Anti-Identitätsbücher sind, auf einmal Identitätspolitik machen, die nicht nur Identitätspolitik machen, sondern Identitätspolitik im Sinne von Homogenisierung, Festschreibung auf eine bestimmte Identität. Das interessiert mich. Und da möchte ich Lösung oder Antworten.
Also ich habe eine Theorie dazu.
Ja, bitte.
So, ja. Ich habe das Gefühl, es hat damit zu tun, dass es gibt immer alles, es gibt immer so zwei Ebenen von Politik. Die eine Ebene, liebe Hörenden, ich habe hier ein Blatt Papier und habe zwei parallele Linien drauf gemalt. Das ist eine richtig schlechte Veranschaulichung. Und die eine Ebene ist Kritik und die andere Ebene ist Emanzipation. Und ich habe das Gefühl, dass sehr oft diese Ebenen unfreiwillig durchmischt werden. Und aus einer Ebene der Kritik, und das heißt auch aus einer Ebene von gesellschaftlich auch auf Dinge blicken oder in Kategorien sprechen, die von Gesellschaft produziert werden und mich unterdrücken, macht es durchaus Sinn, in diesen Kategorien zu sprechen, um sie zu kritisieren und auseinanderzunehmen. Auf einer Ebene von Emanzipation kann es natürlich nur um die Subjektivierung gehen und darum die Differenz rauszukristallisieren von jedem Mix Einzelnen und da rauszufinden. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel sage, ich werde als Frau gelesen und gleichzeitig sage, ich bin keine Frau. Das ist ja, das ist quasi, das eine ist die Ebene von Kritik, von diesen identitätsstiftenden Kategorien von Herrschaft und Unterdrückung, die es gibt. Und das andere ist die Ebene von Emanzipation, in der ich sage, was ich nicht bin oder was ich halt bin. Und ich glaube, diese zwei Ebenen geraten sehr oft durcheinander und werden einfach nicht sauber genug voneinander getrennt. Also auch von mir nicht. Aber eigentlich existieren ja beide, weil ich ökonomisch und performativ immer wieder in die Rolle Frau reingedrängt werde und auch sprachlich. Aber weil ich ökonomisch und performativ und sprachlich dagegen arbeite, emanzipatorisch. Und da, ich glaube, das ist das Problem. Habt ihr irgendwie verstanden? Mm-mm. Ach, scheiße, ey.
Noch nicht.
Also es gibt ja immer diese Ebene von, wie es ist. Was die Gesellschaft mit mir macht. Das ist die Ebene, in der ich als Theorie Kritik anwende und sage, die Gesellschaft macht das und das und das mit mir, sie verwendet folgende identifikatorische Kategorien. Die Gesellschaft versucht mir aufzuzwingen, eine Frau oder ein Mann zu sein. Es gibt also real diese Kategorien in der Gesellschaft, weil sie performt werden, weil sie gemacht werden. Das ist die Ebene, in der ich das Handwerkzeug Kritik in die Hand nehme. Dann gibt es die Ebene, ich bin. Ich gebe mir einen Namen, ich gebe mir ein Geschlecht, ich gebe mir keine Identität, die natürlich den existierenden, um natürlich den existierenden Identitäten kritisch zuwiderlaufen zu können, muss ich in meiner emanzipatorischen Linie eine Art Identität behaupten, eine Gegenidentität, auch wenn das genau keine Identität ist. Aber dann kommt halt der Moment, wo ich das von meinem persönlichen Struggle auf andere Struggles zu übertragen versuche und es kommt quasi nur das Moment der Kritik rüber. Also ich kann nicht mein emanzipatorisches Moment auf andere Individuen übertragen oder andere Struggles. Und da dann nur die Kritik rüberkommt, kommt nur diese identifikatorische Kategorie mit.
Okay. Na, aber warum kommst du dann auf die Idee, dass das quasi nicht mehr veränderbar scheint?
Oder was ist das emanzipatorische Moment? Also das habe ich noch nicht verstanden, was dir daran emanzipatorisch scheint.
Das emanzipatorische Moment ist immer, also das sind für mich die zwei Fluchtlinien des Politischen. Das emanzipatorische Moment ist für mich zu sagen, ich entscheide, ich nehme die Dinge in die Hand, ich definiere mich, ich nehme die Welt in die Hand und beginne sie aktiv zu verändern. Das kritische Moment ist, ich sage, welche Sachen problematisch sind.
Aber ist das eine Antwort auf meine Frage? Also,
ja, weil ich glaube, dass das Problem ist, was in aktuellen politischen Bewegungen passiert, unter anderem auch in Queerfeminismus oft passiert, ist, dass eben diese Ebenen irgendwie miteinander ins Gehege kommen und wir uns nicht mehr bewusst sind, wie wir die voneinander trennen können. Also wie kann ich über reale Unterdrückungsmuster sprechen, ohne die identifikatorische Kategorie und diese kritisieren und sie benennen, ohne dass ich dabei meine eigene Emanzipation auf jemand anderen blind übertrage. Weil das kann ich ja nicht.
Genau, vielleicht. Also ich weiß es noch nicht so genau. Also
Entschuldigung, Schnecke, aber mir kommt bei deiner Emanzipation ein bisschen zu viel Ich vor.
Ja, vielleicht.
Ich glaube, dass Emanzipation eher ein gesellschaftlicher Prozess ist, in dem mehrere so Faktoren als nur ich involviert sind. Und das ist ja, glaube ich, gerade das Blöde daran.
Dass dann da auch wieder ein Also nein, eigentlich ist es nicht blöd. Eigentlich ist es ja gut, dass nicht nur ich drin vorkomme. Ich, also, will ja auch nicht die ganze Zeit alleine sein.
Ist ja.
Okay, also vielleicht brauchen wir eine kurze Gedenkpause. Vielleicht eine Musikpause und dann würden wir vielleicht mit Ahmeds Text weitermachen vielleicht und zum Schluss vielleicht nochmal das aufgreifen, dass wir jetzt nicht quasi nur ganz wenige Leute im Studio sprechen vielleicht. Oder Pete, wolltest du noch was sagen? Ah, ja, du wolltest schon was sagen, ne? Du traust dich jetzt nicht mehr. Gut.
Natürlich traue ich mich was zu sagen. Och. Nein, ich glaube, so jetzt hier so weiter halbgare Auslegungen von Butler hin und her zu wälzen. Hallo? Also ich habe da auf jeden Fall, ich kann da nicht mitreden tatsächlich, weil ich da akademisch nicht so drin stecke und
vielleicht hast du auch gar nichts verpasst.
Weiß ich nicht. Also das, was ich so mitgefühlt Vielleicht
auch nicht.
Ich hoffe, wir greifen das einfach an späterer Stelle nochmal wieder auf. Widmen wir jetzt ein bisschen Musik und dann freue ich mich sehr, Ahmeds Text zu hören.
Genau, wir haben ein bisschen... Wie bitte? Karate?
Achso, nee, ich wollte nur noch vielleicht die Frage mit in die kurze Musikpause geben, warum unbedingt Butler? Also warum muss es unbedingt Butler sein?
Ja, das ist doch gut. Dann können wir quasi erstmal noch den Text von Ahmed gleich lesen, vorlesen, ein bisschen besprechen und dann noch quasi Butler und noch ein paar Fragen an den Sammelband stellen. Vielleicht eine kurze Musikpause. Ja. Wir haben ja schon Musik unserer Gäste gespielt, R.E.M. mit Losing My Religion. Jetzt kommt wieder ein Musikwunsch. Luca and Hirschrib Hashish.
Ja.
Oh, gar nicht schlecht ausgesprochen. Und dann noch was von Sonic Youth und dann machen wir weiter mit unserer Sendung.